IWS, Impulsgeber für den Mittelstand. Drei Fragen, drei Minuten zwischen Wirtschaft und Politik.
Impulse setzen, Wirtschaft stärken. Herzlich willkommen zur 16. Podcast-Episode des Internationalen Wirtschaftssenats.
Ethik braucht Gründe fürs Handeln. Da geht es darum, dass wir gute Gründe finden zugunsten oder gegen eine Impfpflicht. Wir müssen die Debatte öffentlich führen in einer diskriminierungsfreien Umgebung.
Mein Name ist Christine Switula und heute dreht sich alles um das stark debattierte Thema der allgemeinen Impfpflicht. Denn für die einen ist es der einzige Ausweg aus der Pandemie und für die anderen ist es eine Verletzung der Menschenwürde. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich unser geschätztes Aufsichtsratsmitglied sowie Direktor des Weltethos-Instituts Tübingen begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Dr. Ulrich Hemel.
Hallo, Frau Switula.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, die aktuelle Debatte aus ethischer Sicht für uns einzuschätzen.
Sehr gerne.
Gut. Also, ja, vor einigen Tagen konnten wir bereits die erste Orientierungsdebatte zur allgemeinen Impfpflicht mitverfolgen. Es sind viele Meinungen und Begründungen ausgesprochen worden, die dafür bzw. auch dagegen sprechen würden. Unsere Regierung und auch die Ethikkommission sind sich über die allgemeine Impfpflicht allerdings nicht mehr ganz so sicher wie zu den Zeiten der Delta-Variante. Mit einer Entscheidung können wir jedenfalls voraussichtlich erst im März rechnen. Herr Professor Hemel, unter Berücksichtigung der aktuellen Informationslage, wie würden Sie die allgemeine Impfpflicht aus ethischer Sicht bewerten?
Zunächst einmal ein Wort zu dem, was eine ethische Sichtweise bedeuten kann. Denn wir kommen alle aus einer Zeit mit klaren normativen Vorgaben. Da wusste man, was Anstand ist. Da gab es religiöse Gebote und Verbote. Da haben die Kirchen sich unmittelbar in die Politik eingemischt. Das alles ist in der heutigen Gesellschaft vorbei. Wir haben heute plurale und pluralistische Ansätze. Und das gilt am Ende eben auch für die Ethik. Das bedeutet, eine ethische Reflexion kann durchaus unterschiedlich ausfallen. Aber was immer da ist, Ethik braucht Gründe fürs Handeln. Und da geht es jetzt darum, dass wir gute Gründe finden für ein Handeln zugunsten oder gegen eine Impfpflicht. Und was macht ein Ethiker? Naja, er baut sich sozusagen eine geistige Waage und auf diese Waage legt er Argumente. Und im zweiten Schritt wird er diese Argumente gewichten. Das Ganze nennt man Güterabwägung. Eine solche Güterabwägung braucht es natürlich auch bei der Impfpflicht. Und was sind jetzt die Güter, die da auf der Waagschale liegen? Auf der einen Seite haben wir das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Der Staat kann nicht einfach über meinen Körper verfügen. Es gibt ja beispielsweise auch keine Pflicht zur Organspende. Es gibt den dringenden Wunsch zur Organspende, aber eben keine Pflicht zur Organspende, auch wenn die ethisch womöglich geboten sein könnte. Also sind die Hürden für den Staat zunächst einmal sehr hoch. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist, dass wir in einer wissens- und wissenschaftsbasierten Demokratie leben. Das setzt aber auch voraus, dass ich entsprechendes Wissen habe und dass die Wissenschaft zu eindeutigen Aussagen kommt. Sie haben es ja einleitend gesagt, die ganz große Sicherheit haben wir an der Stelle nicht. Denn wir wissen, dass Impfen unbedingt hilft. Also die Anzahl der schweren Verläufe, die kann um 99% gesenkt werden. Das ist uns allen bekannt. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich noch nicht, wie sich das Ganze in 3, in 5, in 10 Jahren auswirkt. Wir wissen natürlich noch nicht, wie sich die einzelnen Varianten des Virus verhalten. Delta ist eine andere Variante als Omikron. Das wird alles diskutiert und es gibt keine ganz klare wissenschaftliche Erkenntnis. Wir haben andererseits einige Felder, wo es schon deutlich wird, dass wir genau wissen, ältere Menschen sind stärker gefährdet. Also beispielsweise die Anzahl der Todesfälle in den ersten 2, 3 Wellen war bei den über 80-Jährigen eben sehr, sehr hoch und dann gefolgt von den über 70-Jährigen und so weiter. Also man kann schon sagen, ein schwerer Verlauf wird wahrscheinlicher mit dem Alter. Und zweitens, man weiß sicher, ein schwerer Verlauf wird wahrscheinlicher mit Vorerkrankungen, beispielsweise Herz-Kreislauf, Diabetes und andere Dinge oder Bluthochdruck. Das ist bekannt. Also, was wäre eine Anwendung? Zunächst einmal ist es für eine Demokratie unheimlich wichtig und auch für die Ethik wichtig, dass alle zu Wort kommen. Und dass alle zu Wort kommen, auch in einer diskriminierungsfreien Umgebung. Das bedeutet, wir müssen die Debatte öffentlich führen und wir müssen sie so führen, dass sowohl die Impfbefürworter mit ihren Argumenten gehört werden, wie auch Impfgegner mit ihren Argumenten. Und jetzt muss man unterscheiden zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern und noch einmal Befürwortern einer Impfpflicht und Gegnern einer Impfpflicht. Denn es gibt ja beispielsweise Impfbefürworter, die sich gegen eine Impfpflicht aussprechen. Also es ist nicht so eindeutig, dass jemand, der gegen eine Impfpflicht ist, beispielsweise selbst nicht geimpft wäre und so weiter. Also wir wissen das beispielsweise von einer extremen Partei in unserem Bundestag, dass in dieser Partei, wo die Impfpflicht nicht so viel gilt, gewissermaßen sehr viele Abgeordnete heimlich geimpft sind. Also das ist ganz interessant. Das ist eben eine ganz bestimmte Filterblase. Die erzählen das halt ihren Kolleginnen und Kollegen nicht so ohne weiteres. Also interessante Themen in unserer Demokratie. Zurück zur Frage der allgemeinen Impfpflicht. Ich bin der Meinung, dass die Faktenlage nicht eindeutig genug ist im Augenblick. Ich sehe ein Durchführungsproblem, denn hier kommen wir auf eine zweite Schiene der Argumentation. Wenn der Staat Gesetze erlässt, ist es sinnvoll und gut, dass er diese Gesetze auch durchsetzen kann. Denn wie soll ich ein Gesetz erlassen, das dann überhaupt nicht beachtet wird? Jetzt ist aber die Kontrolle der Impfpflicht keineswegs einfach. Wir haben noch kein Impfregister. Das ist eine weitere Frage, ob man das befürworten soll oder nicht. Ich persönlich sehe ein Impfregister eher positiv. Aber wir haben es in Deutschland nicht. In Spanien haben wir es. Da haben wir auch eine andere Geschichte. Dort ist die Bevölkerung insgesamt noch mal aufgeschlossener gegenüber dem Impfen, als es in Deutschland der Fall ist. Wenn man das zusammennimmt und sagt, wir haben kein Impfregister, wir haben keine flächendeckende Möglichkeit der Überprüfung. Wir delegieren dann beispielsweise an Arbeitgeber, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Dann fangen Folgeprobleme an, die nicht leicht zu beherrschen sind. Die Gesundheitsämter sind jetzt bereits überlastet. Eine normale Polizeiaufgabe ist das Überprüfen der Impfpflicht auch nicht wirklich. Und wie soll denn die Sanktion sein? 5 Jahre Gefängnis vielleicht? Glaube ich nicht. Es wird ein Bußgeld geben. Das wird bedeuten, dass eine Impfpflicht an der Stelle durchaus auch soziale Ungleichgewichte schüren kann. Ja, selbst wenn ein Verstoß 1.000 Euro kostet, es gibt Menschen, für die sind 1.000 Euro im Quartal nicht so wahnsinnig viel. Es gibt Menschen, ja, die können sich das von vorne bis hinten überhaupt nicht leisten. Also wir haben ein Wissenschaftsproblem. Sind wir wirklich sicher, dass es hilft? Wir haben ein Durchführungsproblem. Schaffen wir das wirklich sauber zu kontrollieren? Und deswegen denke ich, ist eine allgemeine Impfpflicht an dieser Stelle eine schwierige Sache. Aber wir haben ja auch, wie vorhin ausgeführt, einige Elemente, die wir gut wissen. Also wir wissen beispielsweise eben um die Gefahrlage der Älteren. Wir wissen, dass wir in einer Epidemie und einer Pandemie, die es ja gerade ist, tatsächlich auch Schritt für Schritt vorgehen müssen. Das ist wie einen Weg finden im Nebel. Das geht nur Schritt für Schritt. Und es gehört zur Ehrlichkeit dazu, damit auch zum ethischen Verhalten, zu sagen, wir können auch in der Politik hier nur Schritt für Schritt vorgehen. Wofür spricht es? Es spricht meines Erachtens für eine Begrenzung einer Impfpflicht. Also Impfpflicht, wenn man sich für eine Impfpflicht ausspricht, dann doch nur mit einer Begrenzung bis zum verkündeten Ende der Pandemie oder von vornherein begrenzt auf ein Jahr. Und da muss das Gesetz nochmal neu gemacht werden. Das heißt, von vornherein begrenzt aufgrund der Grenzen unseres gegenwärtigen Wissens. Das ist der erste Punkt. Und zweitens eine Impfpflicht, denke ich, die eben insbesondere für bestimmte Gruppen von Bedeutung ist. Da kann ich mir vorstellen, Menschen über 50 als Beispiel, weil das ist ein Folgeproblem, das eben auch ethisch zu betrachten ist. Was mache ich denn, wenn die Intensivstationen voll sind von Menschen über 50, über 60, die nicht geimpft sind? Kann man nicht sagen, okay, diese Menschen müssen das selbst zahlen? Naja, auch nicht ganz so einfach. Denn wenn ich so anfange, dann müsste ja jeder Raucher sozusagen nachher, wenn er ein Raucherbein hat, was ja vorkommt, dafür auch aufkommen. Oder jeder, der sich ungesund ernährt. Also wo ist hier die Grenze? Keineswegs so einfach. Und weil diese Grenze nicht einfach zu ziehen ist, könnte man sich gut vorstellen zu sagen, eine allgemeine Impfpflicht für Menschen, jetzt sage ich mal über 50 oder über 60, das ist eine Frage nachher des Aushandelns, befristet für einen bestimmten Zeitraum, das könnte ich mir relativ gut vorstellen. Denn irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen. Wir brauchen eine gewisse Sicherheit. Und das wäre in meinen Augen eine Möglichkeit, wie der Gesetzgeber vorangehen könnte, um die verschiedenen Aspekte, nämlich wissenschaftsbasiert, offene Diskussion, Begrenzung sozusagen im Zeitraum der staatlichen Zumutung, wenn man das so sagen darf, die aber auch auf der anderen Seite eine staatliche Fürsorge ist, selbstverständlich. Beachtung sozusagen der Folgekosten, welche die Ungeimpften den Geimpften aufbürden. Und schließlich noch die Frage der Durchführung von staatlichen Gesetzen ja sozusagen in einen gemeinsamen Horizont bringt. Das wäre meine Stellungnahme zum Thema Impfpflicht. Das ist nicht ganz einfach, aber ich finde, genau dazu trägt Ethik bei, abzuwägen, eben diese Waagschale zu bauen und dann die Argumente auf die Waagschale zu werfen. Und das Interessante an ethischen Diskussionen ist, dass es dann durchaus legitim ist, dass zwei unterschiedliche Seiten die gleichen Argumente auf der Waagschale sehen, sie aber unterschiedlich bewerten, unterschiedlich gewichten. Und deswegen ist eines richtig, dass wir die Diskussion über die Einführung einer Impfpflicht im Bundestag führen und nicht nur im Bundeskabinett und nicht nur auf der Ebene der allgemeinen Verwaltung oder der Telefon- und Videoschaltungen zwischen Gesundheitsminister und Ministerpräsidenten oder Gesundheitsministern der Länder. Das ist zu wenig. In einer Demokratie gehört es tatsächlich an den Ort des gesellschaftlichen Gesprächs, ins Parlament hinein. Und an der Stelle kann ich nur sagen, da haben wir uns gut entwickelt. Wir haben die Diskussion jetzt im Bundestag, da gehört sie hin. Und ich bin sicher, dass der Gesetzgeber sich auch auf Argumente einlassen wird. Meine Präferenz wäre jetzt zu sagen, in der Tat, Impfpflicht ab 50 und begrenzt auf ein Jahr oder bis zum Ende der Pandemie. Aber wie das eben bei schwierigen ethischen Fragen ist, dort sind andere Meinungen eben zulässig. Es ist nicht der Fall, dass das eine einzige Meinung sein kann, die hier überwiegt. Auch wenn wir uns am Ende an das dann erlassene Gesetz alle so halten haben.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hemel. Dann bleibt für uns einfach nur abzuwarten, für welche Meinung sich die Regierung entscheidet und ob es nun zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen wird oder eben nicht. Da ergibt sich allerdings auch direkt noch die nächste Frage. Zum 15. März 2022 tritt die einrichtungsbezogene Covid-19-Impfpflicht ja in Kraft. Das bedeutet, dass Beschäftigte des Gesundheits- und Pflegebereichs künftig nachweisen müssen, dass sie vollständig geimpft oder halt eben genesen sind. Während andere Berufsgruppen mit gleichbleibenden oder angepassten Einschränkungen konfrontiert werden, führt das neue Gesetz zur Stärkung der Impfprävention nicht eine erneute Spaltung der Gesellschaft hervor? Und wie ist es aus ethischer Sicht zu vereinbaren?
Die Frage nach der Spaltung der Gesellschaft ist eine sehr, sehr große Frage. Und wenn wir das Wort von der Spaltung mit einer Sorgenfalte auf der Stirn aussprechen, dann deswegen, weil wir uns gesellschaftliche Einheit wünschen, weil wir einen Zusammenhalt stärken möchten. Und das war ja wohl auch der Hintergrund für diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja zunächst in Frankreich umgesetzt wurde als Gesetz und dort auf Widerstand, aber auf keinen sehr starken Widerstand gestoßen ist. Das hat damit zu tun, dass wir ja auch das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen stärken müssen. Und wenn ich einen Verwandten, einen Vater, eine Mutter im Pflegeheim habe oder im Krankenhaus habe, dann möchte ich schon sicher sein, dass alles getan wird, damit dort eine Ansteckung nicht möglich wird. Wir haben es ja erlebt in den ersten Wellen der Corona-Pandemie, wie stark gerade Menschen in den Alten- und Pflegeheimen betroffen waren, bis hin zu massiven Todesfällen. Von da gesehen ist diese sektorale Begrenzung, eben Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, eben schon etwas, was einen besonderen Status hat, einen wirklich herausgehobenen Status. Jetzt kommt aber das gleiche Problem, was wir vorhin auch hatten bei der Frage nach der Kostenbelastung für Corona-Behandlungen. Wenn ich bei Corona-Behandlungen anfange, warum dann nicht auch bei Drogenabhängigen? Die sollten das auch selbst bezahlen. Jetzt werden Sie aber leicht sagen, ja, die können es ja gar nicht bezahlen. Ja, akzeptieren wir dann, dass Menschen einfach so sterben ohne ärztliche Behandlung? Oder ist das nicht seinerseits ein Ausdruck für eine wirklich inhumane Gesellschaft? Also ist es humane Gesellschaft, alles zu tun, um die Menschen zu schützen? Und zwar so, dass es von der Allgemeinheit aus getragen werden kann. Aus diesem Grund sehe ich sehr wohl die Folgewirkung dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht, weil man dann irgendwo sagt, wo ist die Grenze? Auf der anderen Seite, es ist, wenn es irgendwo einen Sektor gibt, wo diese Impfpflicht von Bedeutung ist, dann ja im Gesundheitswesen. Es gibt auf unserer Waagschale der Argumente natürlich ein weiteres Argument, was nicht einfach ist. Es gibt das Argument des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen. Denn Wir wissen beispielsweise aus der Pflege, dass die Menschen dort durchschnittlich gerade mal 7 Jahre in diesem Beruf verbringen. Vielleicht in den 7 Jahren noch mit 2, 3 Arbeitgebern, aber gerade mal 7 Jahre und dann wechseln sie das Berufsfeld. Das bedeutet, dass wir gut daran tun, die Bedingungen in der Pflege, im Gesundheitswesen so zu schaffen, dass sie tatsächlich auch für alle von Bedeutung und von Interesse sind. Wenn wir hier einen Teil der Menschen haben, lassen Sie es 10% sein, die sagen, nee, Impfpflicht will ich nicht auf mich nehmen, ich kündige und ich finde was anderes, dann wird sich der Fachkraftmangel im Gesundheitswesen noch verstärken. Sollten wir das in Kauf nehmen? Auch hier sind unterschiedliche Antworten möglich. Der Gesetzgeber hat sich hier entschieden. Ich kann mit dieser Entscheidung leben und ich denke, für viele Menschen ist es ähnlich. Denn stellen Sie sich vor, Sie würden morgen in ein Krankenhaus kommen und würden nun behandelt von einem Arzt, der selbst nicht geimpft ist, von einer Krankenschwester, die selbst nicht geimpft ist. Die vielleicht sogar gute Gründe haben aus ihrer Sicht, weil sie beispielsweise sagen, naja, ich bin 29 und mit 29, da passiert wirklich nicht so wahnsinnig viel, ist eine bessere Grippe. Ja, schon möglich, aber ich bin jetzt gerade keine 29, ich bin jetzt 65. Also kann das Ängste auslösen. Ängste alleine sind kein Argument, aber zu sagen, wir tun etwas, damit die Einrichtungen im Gesundheitswesen und auch in der gewissermaßen Altenpflege so sind, dass man das bestmöglich getan hat, dass da nichts passiert. Ich glaube, das ist durchaus ein nachvollziehbarer und von da gesehen auch ethisch tragfähiger Gedanke.
In Ordnung. Herzlichen Dank, Herr Professor Hemel. Vielen Dank für die Bewertung aus ethischer Sicht. Ja. Und für die spannenden und neuen Denkanstöße, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben.
Vielen Dank, Frau Svitula.
Ja, vielen Dank. Also wir wünschen Ihnen alles Gute und bis demnächst vielleicht.
Dankeschön.
Danke.
Alles Gute.
Ebenso. Tschüss.
Tschüss.